SRF 2 Kultur.
Apps, Chatroom, Facebook, Twitter. Wörter, die Kindern mehr sagen werden als manchem Erwachsenen. Am heutigen Themenmorgen von SRF 2 Kultur dreht sich alles um Jugendliche und ihren Umgang mit Handy und Smartphone. Neben den Eltern hat sich auch die Schule mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was das für Schüler und Lehrkräfte bedeutet, das untersuchen wir in der kommenden halben Stunde in Reflexe. Meine Kollegin Danja Sulzer hat dazu mit einem Lehrer und einer Medienpädagogin gesprochen und eine sechste Schulklasse besucht. Danja Sulzer, bevor wir gleich Ihren Beitrag hören, Sie sind bereits mit neuen Medien aufgewachsen, im Gegensatz zu den meisten Hörerinnen und Hörern von SRF 2 Kultur vermutlich. Sie waren mit Sechsklässlern im Gespräch, die nochmals an einem ganz anderen Punkt stehen im Umgang mit Smartphone und Internet, dies nicht zuletzt wegen der rasanten technologischen Entwicklung. Sie sind heute 26 Jahre alt. Wie haben Sie als Schülerin die neuen Medien gebraucht im Vergleich zu den heute 12-Jährigen?
Also als ich mit 14 mein erstes Handy bekommen habe, da war es kein Smartphone, ich konnte keine Fotos damit machen, keine Videos aufnehmen, auch keine Videos runterladen. Aber man konnte damit SMS schreiben und dieses SMS, das war für mich ein sehr wunderbares neues Kommunikationsmittel. Ich konnte mit der besten Freundin abends im Bett noch hin und her schreiben, ohne dass meine Eltern etwas davon mitbekommen haben. Diese SMS kosteten aber auch, ich glaube, es waren 20 Rappen das Stück und die Zeichenzahl war auf 140 beschränkt, was bei uns dann auch zu einer sehr kurzen SMS-Sprache geführt hat. Bei den Jugendlichen heute ist das immer noch so, aber sie sind mittlerweile sehr vertraut mit neuen Medien und mit diesem schnellen Schreiben. Und sie unterscheiden auch nicht mehr so klar zwischen On- und Offline-Räumen, wie wir das noch getan haben.
Sie bewegen sich also selbstverständlich im Internet. Bereits 12-Jährige gebrauchen ihr Smartphone in ganz verschiedenen Belangen, auch in schulischen. Wie äußert sich das?
Ja, die Kinder, die ich besucht habe, sie lernen Wörtchen, nicht mehr nur auf Karteikärtchen, sondern sie haben auch eine App, das sie jederzeit abrufen können, so lernen können. Sie rufen Wissen online ab, zum Beispiel via Google. Sie sehen sich Videos an und hören Lieder und vor allem teilen sie diese auch. Also sie hören sie mit anderen zusammen oder sie schicken sie sich hin und her. Und ein Knabe hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass er schon mal für einen Vortrag geübt hat via Skype. Man muss also nicht mehr zusammen für einen Vortrag üben und zusammen dastehen, sondern man kann das auch online machen.
Wie, Danja Sulzer, schätzen Sie diese doch sehr großen Möglichkeiten, die den schulischen Alltag erweitern, ein?
Ich denke, dass dieser sehr spontane Umgang mit dem Smartphone sehr viele Möglichkeiten mit sich bringt. Einerseits können sich die Kinder sehr viel Wissen auch ohne einen Lehrer aneignen. Für Autodidakten, denke ich, ist ein sehr goldenes Zeitalter angebrochen. Sie können sich inspirieren lassen durch Inhalte im Internet und sie können auch sehr kreativ sein mit dem Smartphone. Trotzdem, denke ich, gibt es natürlich auch Gefahren. Es ist wichtig, dass sie auch lernen, dass eine Freundschaft auch im normalen Leben gepflegt werden muss und dass man sehr sorgfältig sein muss mit Sachen, die man im Internet schreibt.
Darum geht es auch gleich in Ihrem Beitrag. Die Kommunikation unter Kindern kennt also kaum mehr Grenzen. Diese Tatsache mag vielen Erwachsenen Sorge bereiten. Doch wie steht es wirklich um den Einsatz von Smartphones im Schulalltag? Welchen Herausforderungen haben sich Lehrer zu stellen und wie gehen sie am besten mit den neuen Gegebenheiten um? Danja Sulzer hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht und dazu eine sechste Klasse besucht.
Ein Donnerstagnachmittag im Herbst. Draußen scheint die Sonne. Pause in der Primarschule Zentrum in Urdorf. Die Kinder spielen Fußball, schreien, lachen. Es ist ein Höllenlärm. Ich treffe mich mit der jungen Lehrerin Julia Röllin in ihrem Klassenzimmer, einem hellen Raum mit Zeichnungen an den Wänden, bunten Fotos und Collagen. 25 Einzelbänke belegt mit Büchern und Etuis, Schultaschen über den Boden verstreut. 13.45 Uhr. Die Kinderschar ergießt sich ins Innere des Schulhauses. Schuhe ausziehen, Pantoffeln an die Füße, rein ins Klassenzimmer. Die sechste Klasse im Schulhaus Feld 1 in Urdorf im Kanton Zürich. Kinder unterschiedlichster Herkunft, alle zwischen 11 und 13 Jahre alt. Die Klasse lärmt. Es ist nicht ganz einfach, sich hier Gehör zu verschaffen. Aber immerhin ist heute das Radio zu Besuch. Die Kinder sind aufgeregt, freuen sich darauf zu erzählen. Während die Klasse im Werkraum Herbstlaub auf Papier druckt, stelle ich 12 Kindern in Dreiergrüppchen Fragen. Fragen zu ihrer Mediennutzung, zu ihrem Umgang mit dem Handy, ihrem Verständnis von neuen Medien. Erste Frage: Habt ihr ein Handy, ein Smartphone?
Smartphone.
Einigkeit bei Kahn, Andrea und Nicola. Wie ist das bei euch, Elena, Betül und Iris?
Ich habe schon eins, aber kein Smartphone.
Ich habe ein Handy.
Ich habe auch eins, aber es ist kein Smartphone und ich bekomme eins auf den Geburtstag.
Smartphone.
Ich habe auch ein Smartphone.
Ich habe ein normales Handy.
Fabiano, Mel und Yannick auf die Frage, ob sie ein Handy haben. Und wie ist es bei Basil, Lin und Zade?
Ein Smartphone.
Ich auch.
9 von den 12 Kindern haben ein Smartphone. Es gehört dazu, sagt die 11-jährige Iris, die auf den nächsten Geburtstag endlich auch ein solches bekommt.
Ja, fast alle von der Klasse haben das Handy, Smartphones und so.
Wir wollen alle auch eins.
Man braucht eins. Heutzutage braucht man halt eben eins.
Und für was genau braucht man denn eins?
Ja, zum Chatten mit anderen Kolleginnen.
Zum Telefonieren.
Zum Spiele spielen.
Nein, das ist nicht so wichtig.
Ja, und ist das
Chat
für Lernen?
Ja, Frau Rölli, ja, hat eine App gezeigt, um dort drauf zu lernen. Zum Englisch lernen.
Dort können wir Wörtli üben.
Und das macht mehr Spass, als wenn wir es ohne
üben. Ja. Genau.
Englisch Wörtli lernen via App. Eine Idee, die bei den Schülerinnen und Schülern auf Begeisterung stößt. Welche Apps befinden sich denn sonst noch so auf den Smartphones der Jugendlichen?
Ja, also ich habe einfach Instagram und WhatsApp und so.
Ich habe WhatsApp und Skype.
Ich habe einfach Skype, Computer.
Ja, Canva, so Fotos machen und so.
Ich habe Instagram, Twitter, Facebook, Tango,
Viber,
Kick, was habe ich noch? YouTube.
WhatsApp.
Und das brauchst du auch
Skype. Ah ja, ich brauche so sehr viel.
Ja, ich habe WhatsApp, meistens habe ich für Chatten.
Besonders WhatsApp und Instagram sind beliebt. Es dominieren die Apps mit Chat- oder Kommentarfunktion. WhatsApp ist eine Web-Applikation, womit man sich gratis SMS schreiben kann. Der Dienst ermöglicht es, Gruppen zu gründen und bis zu 50 Leute in diese Gruppe einzuladen. Innerhalb dieser Chatgruppe können dann Nachrichten, Fotos und Videos verschickt werden. Bei Instagram handelt es sich um eine Art Foto-Facebook. Man erstellt ein Profil und lädt verschiedene Fotos hoch, oft noch künstlerisch bearbeitet. Hat man ein Profil, kann man auch Fotos von Freunden ansehen und kommentieren. Die Kinder haben auch einen Gruppenchat für ihre Klasse gegründet, mit dem Namen Bestie Class Ever. Was für Themen werden denn darin besprochen?
Zum Beispiel, was man macht, wie es geht und ob man abmacht oder so.
Und wahrscheinlich noch schickst du mich nach Hausaufgaben.
Ich kann das nicht so gerne, wenn sie solche Fragen stellen. Zum Beispiel, geht es gut oder was machst du und so. Sie fragen sie über die ganze Zeit. Ein paar schreiben sie irgendwie, nachdem wir irgendwie so einen langen Chatverlauf hatten, schreiben sie nachher wieder an und geht es jetzt gut oder so.
Ja, man sagt fast immer das Gleiche.
Ja, schon. Meistens schreiben wir, geht es gut, was machst du oder so.
Wie es einem geht und ob wir die 50 schon gemacht haben und so.
Der Klassenraum wird durch den Chatraum erweitert. Die Schule wird mit nach Hause genommen. In Urdorf sind Handys an der Schule verboten. Die meisten Kinder lassen sie also entweder zu Hause oder verstauen sie bis zum Abend in der Schultasche. Das Handy als Beschäftigung ist schon wichtig im Leben der Kinder, aber nicht dominierend.
Es ist eigentlich nicht so wichtig.
Bei mir auch natürlich. Also, ich verstehe nicht viel von den Handys. Ich bin nicht so der, der alles kann auf dem Handy und so. Also ich mache andere Sachen halt. Zeichnen, rausgehen, Musik hören. Also meistens auf dem Handy, aber manchmal habe ich auch so CDs und so.
Auch in der Nacht lädt bei den meisten Kindern das Handy nicht im Zimmer auf. Andere wiederum schlafen damit ein, mit Musik oder mit Chatten. Wachen sie denn auch auf, weil wieder eine Nachricht reinkommt?
Ja.
Also. Und was machen sie denn, wenn sie jetzt schon am Schlafen sind und eigentlich müde sind und nachher läutet es die ganze Zeit? Ist das nicht ein bisschen nervig?
Ja, dann lösche ich WhatsApp und dann wieder herstellen.
Also ich tue einfach Dingsle, also das Internet zu machen oder
das Handy abstellen.
Ja, oder ich komme aus dem Gruppenchat oder sage einfach, ich mache ich jetzt etwas anderes schauen oder so.
Das ist das Blöde an einem Gruppenchat.
Ja. Ich habe einen Gruppenchat, aber ich behalte nie Handy in meinem Zimmer drin. Es ist nicht gut. Also habe ich immer drinnen.
Das Handy ist aber definitiv das wichtigste Kommunikationsmittel der Sechstklässler. Zu Hause verbringen sie kaum Zeit am Computer und wenn, dann eher zum Gamen als zum Chatten. Handys sind zwar verboten im Schulhaus Urdorf, es gibt aber einen Computerraum, wo die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Word oder anderen Programmen lernen. Dieses Angebot besteht an der Schule seit wenigen Jahren und stößt bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei der Lehrerin Julia Röllin, auf großes Interesse.
Also es gibt mittlerweile von den neuen Lehrmitteln gibt es wirklich auch Sachen, die man am Computer machen kann. Also beim Englisch zum Beispiel gibt es eine CD gratis bei jedem Heft vom Kind dazu, wo sie üben können. Und ja, wir haben auch extrem viele Lernspiele auf dem Computer und es gibt auch eben auch Seiten, die man übers Internet abrufen kann. Da muss man nicht mal irgendeine CD haben, sondern zu Hause kann man das dann auch machen. Zum Beispiel Schultraining heißt das. Eine. Und eben das, wo jetzt die Kids Wörtchen lernen, das ist Quizlet, wo ich halt einfach die Wörtchen eingeben muss. Aber da könnte ich alles eingeben, wo sie damit nachher zu Hause lernen könnten.
Quizlet, das App, mit dem man Wörtchen lernen kann, das hat es den Kindern angetan.
Quizlet.
Und bringt es etwas?
Ja, schon. Ja. Ich finde es besser als einfach Häppli.
Kann man nicht verlieren.
Aber auf dem, wo es Frauen sagt, dass es auch als App gibt.
Das ist cool.
Dort gibt es zum Beispiel so Kärtchen, musst du draufklicken, und dann dreht sich es um, damit man weiss, was es ist. Oder sie sagt etwas und dann musst du das schreiben.
Nachher hat sie zum Teil so richtige Sprachfehler auf Deutsch, wie Grüße. Das heisst Grüße.
Oder so sie kann Grauwal nicht sagen.
Ja. Oder Cousine. Kause. Cousine. Kann sie nicht sagen. Ja.
Oder ein paar wissen damals nicht, wie man den Ton abstellt. Oder,
ja.
Oder dass die Kopfhörer nicht am richtigen Ort drin sind, tönt es immer mega laut. So, es ist ganz still, nachher plötzlich gehörst du noch etwas auf Englisch.
Meistens, wenn ich so zu Hause bin, habe ich so mega vertieft ins Handy. Nachher vergesse ich manchmal mega aufzugehen, aber wenn ich noch eine App habe, ich schaue manchmal einfach so Zeiten durch, wenn man langweilig ist. Nachher, wenn ich sehe nichts, dann kann ich noch ein bisschen üben und so. Weil jetzt habe ich ja das Quicklet habe, oder wie das heisst, habe ich jetzt auch drauf und tue noch recht viel üben.
Und dann kann man auch mal etwas Gescheites am Handy machen oder so.
Etwas Gescheites am Handy machen. Diese Ausdrucksweise der 12-jährigen Lynn verweist darauf. Viele Erwachsene fürchten sich in gewisser Weise vor den mobilen Alleskönnern, den Smartphones, und sehen darin etwas Schädliches oder Entwicklungshemmendes. Dass Smartphones in den Händen von Kindern und Jugendlichen aber auch förderlich sein können, daran denken viele besorgte Erwachsene weniger. Sie hören Reflexe. Mit der Frage, wie Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler mit neuen Medien umgehen. Verlassen wir fürs Erste das Schulhaus in Urdorf. Es interessiert mich, wie Expertinnen und Experten die Handynutzung der Kinder einschätzen und wie neue Technologien in den Schulalltag eingebaut werden können. Neue Medien, soziale Netzwerke, Begriffe, die heute fast inflationär gebraucht werden. Doch was bedeuten sie genau? Das wollte ich von Sarah Genner wissen. Sie arbeitet an der ZHAW im medienpsychologischen Forschungsteam und hat sich auf Jugendliche und ihre Mediennutzung spezialisiert. Auch befasst sich das Forschungsteam mit der Wirkung, die neue Medien und soziale Netzwerke auf Kinder und Jugendliche ausüben können.
Unter neuen Medien verstehen wir insbesondere digitale Medien, das heißt Internet und Handy, Smartphones, alle möglichen Webanwendungen, teilweise auch immer noch Fernsehen, das ja heutzutage auch meistens digitalisiert läuft.
Neue Medien meint also die digitalen Medien ganz allgemein. In diesem Dunstkreis gewann in den letzten Jahren vor allem Social Media, zu Deutsch soziale Netzwerke, an Bedeutung. Was ist denn der Unterschied der internetbasierten Medien? Was ist neu?
Im Gegensatz zu den klassischen Medien, wo ein Sender da war und ein Empfänger und das sehr klar war, wer ist. Natürlich gab es schon immer Interaktionen in Zeitungen, Leserbriefe oder Anrufe in Sendungen, Radiosendungen oder auch Fernsehsendungen. Das war nicht so, dass es immer nur eine Einwegkommunikation war, aber dass man heute wirklich mit ganz unterschiedlichen Kontakten sich öffentlich oder in halb öffentlichen Räumen auf Augenhöhe austauschen kann, das macht diese Medien gewissermaßen sozialer.
Soziale Medien sind laut Sarah Genner Kanäle, auf welchen sich Menschen auf Augenhöhe austauschen können, gleichzeitig konsumieren und produzieren. Die Frage nach der Definition von sozialen Medien habe ich auch dem Lehrer, Blogger und Autor Philipp Wampfler gestellt. Dieser beschäftigt sich seit längerem aktiv mit dem Thema Schule und Social Media und hat eine sehr griffige Definition für soziale Medien parat.
Das sind Netzwerke, in denen man ein Profil errichten kann und Beziehungen eingehen kann mit anderen Profilen. Und diese Beziehungen sind meist durch Inhalte gegeben, also durch Reaktion auf Inhalte oder durch das Bereitstellen von Inhalten, das Verlinken auf Inhalte.
Der oder die Jugendliche schafft sich also ein Profil, tauscht sich darüber aus und stellt anderen Inhalte zur Verfügung. Diese zentrale Funktion von sozialen Netzwerken müssen sich Lehrer im Unterricht zunutze machen, sagt Philipp Wampfler.
Einerseits ist moderner Unterricht halt dadurch geprägt, dass die Lernenden auch ein Profil entwickeln und untereinander Beziehungen eingehen. Also dass sie nicht immer nur auf Lehrpersonen reagieren, so wie das früher vielleicht bei einem Massenmedium der Fall war, wo es eine Zeitungsredaktion gibt, die Themen setzen kann, sondern dass heute die Schülerinnen und Schüler eigene Inhalte einbringen können und voneinander lernen und nicht nur das tun, was eine Lehrperson ihnen mitgibt.
Mit den Möglichkeiten, die neue Medien im schulischen Kontext bieten, damit setzt sich der 36-jährige Philipp Wampfler sehr intensiv auseinander. An der Kantonsschule Wettingen, wo er Deutsch und Philosophie unterrichtet, probiert er regelmäßig neue Strategien aus, sieht, wie die Gymnasiumsschülerinnen und Schüler darauf reagieren. Für ihn ist klar, dass sich der Bildungsauftrag im Zuge des Erfolges von sozialen Medien verändert hat.
Ja, es ist einfach viel mehr möglich geworden. Also ich würde sagen, es lösen sich für mich auch immer stärker die Grenzen zwischen den einzelnen Fächern auf. Man kann nicht rein mit Sprache arbeiten, ohne andere Kulturen mit einzubeziehen, ohne über Filme zu sprechen, über elektronische Medien. Das beeinflusst sich alles gegenseitig.
Mehr Möglichkeiten. Was kann das für die Lehrperson bedeuten?
Das Wissen, das man im Studium erworben hat, das ist recht schnell einfach nicht mehr tauglich, um auch in der Schule eingesetzt zu werden. Das hat eine kurze Halbwertszeit und es erfordert, dass man sich natürlich weiterbildet in den Themen, die man unterrichtet, aber auch in gesellschaftlichen Fragen, wie dranbleibt und sich nicht da zurückzieht auf eine bestimmte Position.
Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten Seminare, Vorträge, aber auch das Internet und Fachpublika. Philipp Wampfler ist selber aktiv auf vielen Kanälen, darunter Facebook, Twitter und WhatsApp. Er kommuniziert auch mit seinen Schülerinnen und Schülern in den zur Verfügung stehenden Chats. So offen er die Kommunikation auch handhabt, gewisse Regeln muss es dennoch geben, sagt Philipp Wampfler.
Ja, also ich möchte nicht übergriffig wirken, im Sinne von, ich interessiere mich für etwas, was mich als Lehrperson eigentlich nichts angeht, sondern ich möchte ein Angebot machen, das ist ein Kommunikationskanal, den ich nutze und auf dem kann man mit mir kommunizieren. Also am Anfang braucht das gewisse Erfahrungen, die man sammeln muss und jetzt ist das für mich, sind das etablierte Kanäle, die ich schon seit Jahren nutze und das gehört dann zusammen, dass ich ihnen sage, wie sie mich telefonisch erreichen können. Dann sage ich auch, auf diesen Kanälen kann man mich auch erreichen und so möchte ich das gerne handhaben.
Philipp Wampfler nutzt zum Beispiel auch das Smartphone aktiv im Unterricht, schreibt Blogs mit den Schülerinnen und Schülern oder dreht Videos.
Mit all diesen multimedialen Funktionalitäten, also man kann es als Diktaphon einsetzen, man kann kleine Hörspiele gleich auf dem Handy schneiden, man kann Filme machen, man kann die Sensoren in der Physik benutzen, man kann den Duden auf dem Handy aufrufen, man kann recherchieren. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Also es ist eine kleine Bibliothek, so ein Smartphone und entsprechend sollte man es meiner Meinung nach auch benutzen.
Auch für die Medienpsychologin Sarah Genner bringt die Präsenz der portablen Minicomputer in der Schule ein enormes Potenzial mit sich.
Ich denke, es kann auf jeden Fall ein Kreativitätspotenzial genutzt werden. Also wenn zum Beispiel Blogs geschrieben werden oder Filmchen gedreht werden oder man sich inspirieren lässt, auch zum Beispiel von Inhalten im Internet, dann kann das sehr einen kreativen Umgang auch mit Information fördern. Und es kann zum Beispiel auch zum kritischen Umgang mit Information führen, was eine sehr wichtige Aufgabe der Schule ist.
Den Jugendlichen einen kritischen Umgang mit Informationen aus dem Internet beizubringen, Das ist für Philipp Wampfler, den Lehrer, wie auch für Sarah Genner, die Forscherin, eine wichtige Aufgabe der Schule. Ein Knigge, wie man mit der ständigen Verfügbarkeit via Smartphone umgehen soll, gibt es noch nicht. Es ist für die Kinder schwierig abzuschätzen, welche Quellen und Kanäle zuverlässig sind oder wie man sich im Internet verhalten soll. Diese Kompetenz muss den Schülerinnen und Schülern in der Schule beigebracht werden. Ein Ansatz ist es, über Medien zu informieren, sie gemeinsam zu nutzen und über Erfahrungen damit zu diskutieren. Doch was genau versteht man darunter, unter der Kompetenz, mit Medien und ihren Inhalten umzugehen? Sarah Genner?
In der Wissenschaft gibt es 1001 Definition zu Medienkompetenz. Ich persönlich mag es, die Definition aufzubrechen in zwei wichtige Teile. Einerseits die technische Nutzungskompetenz. Das ist diejenige, die man häufig eben Jugendlichen zuschreibt, weil sie viel lockerer an die Geräte herangehen, einfach mal ausprobieren. Und die zweite wichtige Komponente, die für mich auf jeden Fall dazugehört, ist der verantwortungsvolle Umgang. Und das ist häufig genau das, was vielen Jugendlichen eben noch fehlt und etwas, was sich viele Eltern nicht zutrauen, weil sie sich die technische Nutzungskompetenz nicht zutrauen. Und diesen Graben etwas zu verringern, scheint mir im Moment ganz wichtig.
Um diesen Graben zu verringern, müssen sich Eltern aktiv mit der Lebenswelt ihrer Kinder auseinandersetzen und echtes Interesse zeigen an der jugendlichen Faszination für die Online-Räume. Eltern sollen mit den Kindern über ihre Befürchtungen sprechen, aber keinesfalls Angst vor der Uferlosigkeit des Internets haben.
Das Bedürfnis, eine große Gefahr heraufzustilisieren bei diesen sozialen Netzwerken, ist immer präsent und das verstellt für mich so ein bisschen die Sicht auf einen konstruktiven Umgang damit. Das Ziel müsste eigentlich sein, Jugendlichen zu zeigen, es gibt einen professionellen Umgang mit diesen Technologien. Und als Jugendliche dürft ihr auch spielerisch damit umgehen, ihr könnt eigene Wege ausprobieren. Für mich ist die treffende Analogie die mit dem Straßenverkehr, dass es auch dort viele schreckliche Unfälle gibt, wir aber Kindern zutrauen, dass sie irgendwann mal ihren Schulweg selbst bewältigen können, trotz dieser Unfälle. Und genauso ist es im Internet. Es gibt gravierende Unfälle, aber diese Unfälle sind nicht die Regel, sondern meistens versuchen Menschen, anständig miteinander umzugehen und die schaffen das auch.
Natürlich haben die vielen Berichte über Cybermobbing oder über die Unsicherheit von Daten zu einer gewissen Skepsis gegenüber Social Media beigetragen. Dass Cybermobbing ein Thema ist, darin sind sich Philipp Wampfler und Sarah Genner einig. Allerdings liegt das Problem meist eher beim Mobbing.
Bei Cybermobbing ist es ja so, dass in rund 80% der Fällen man messen konnte, dass eigentlich ein klassisches Mobbing zugrunde liegt. Also dass es eigentlich meistens um eine Mobbing-Problematik im Offline-Leben geht, die dann in einigen Fällen noch online verlängert wird. Und deswegen sind auch Schulen und Eltern mit altherkömmlichen Fragen beschäftigt. Was geschieht, wenn mein Kind gemobbt wird? Wie kann ich es schützen? Wie kann ich es unterstützen?
Das Internet ist also eine Art verlängerter Arm, der das Mobbing aus dem schulischen Raum ins Private reinträgt. Laut Philipp Wampfler geht Mobbing oft von einem Erwartungsbruch aus. Der oder die Jugendliche stellt zum Beispiel ein Bild ins Internet und erwartet darauf positive Kommentare. Wird diese Erwartung enttäuscht, ist der Grundstein für verletzende Äußerungen im Internet gelegt.
Ja, man muss sagen, dass Cybermobbing halt keine objektive Seite hat. Also es hängt stark mit den Erwartungen zusammen, die Jugendliche haben. Also wenn ich jetzt als junge Frau ein Bild einstelle von mir selber, dann kann ich damit rechnen, dass vielleicht 40 Like drücken und dass etwa 12 einen Kommentar abgeben. Und der Kommentar heißt dann immer, du siehst toll aus, ich liebe dich und so gewisse Abkürzungen da vorkommen. Und da kann schon ein sehr unauffälliger Kommentar kann diese Erwartungen stark verletzen. Also dass eine wichtige Person zum Beispiel etwas Nebensächliches kommentiert, kann eigentlich schon heißen, ich will dir nicht sagen, dass du gut aussiehst auf dem Bild und das kann sehr verletzend wirken. Und das kann dann Anlass sein zu ganzen Konflikten und ganzen Geschichten.
Viele Kinder und Jugendliche empfinden es als einfacher, andere im Internet zu beleidigen. Online-Beschimpfungen fallen deshalb oft auch heftiger aus als ein Streit im Direktkontakt.
Ich bin einverstanden, dass es online teilweise ein enthemmenden Effekt gibt, durch das, dass die Personen nicht real anwesend sind. Man kann nicht wirklich eine Empathie für eine anwesende Person entwickeln. Man hat das Gefühl, man ist sicher in den eigenen vier Wänden und klickt da mal etwas rum und da ist vielleicht schon schneller etwas passiert. Dennoch die ganzen Dramen um Zugehörigkeit und wer spricht noch mit wem, wer ist noch mit wem befreundet, denke ich, das sind nach wie vor ganz zentrale Fragen der Kindheit und Jugend, die sich jetzt neu einfach auch noch auf diesen Online-Plattformen abspielen.
Soweit die Medienpsychologin Sarah Genner von der ZAW und der Lehrer Philipp Wampfler. Auch die Kinder aus der 6. Klasse in Urdorf haben schon Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Persönlich war noch keiner von ihnen betroffen. Viele haben von Fällen gehört. Damit verbunden sind auch Vorbehalte gegenüber dem Ur-Social-Media-Kanal Facebook. Nur 2 der befragten Kinder sind dort Mitglied. Facebook ist offiziell erst ab 14 Jahren zugelassen. Deshalb verbieten viele Eltern den 12-Jährigen ein Profil. Auf meine Frage, ob sie auch bei Facebook sind und wenn nein, warum nicht, bekomme ich einige Geschichten zu hören.
Also ich will kein Facebook haben.
Ja. Ich will es auch nicht haben. Ich dürfte es wahrscheinlich haben, wenn ich noch alt bin, aber ich will es nicht, weil ich will auch nicht per Internet gemobbt werden. Klar, auch nicht so einfach in der Realität, aber auch nicht im Internet.
Nein, ich habe noch keins. Und meine Eltern sagen, das ist nicht so gut, da in letzter Zeit recht viel über Facebook passiert ist. Und ein Kollege von mir hat über Facebook ist runtergemacht worden und so und richtig gemobbt. Und seine Kollegen haben das mitbekommen und haben nichts dagegen gemacht, sondern haben eben gesagt, ja, mach ihn fertig und so. Und seitdem hat meine Mutter gesagt, ich darf erst Facebook haben, wenn ich genug alt bin und genug reif.
Ich meine, man wird ja wahrscheinlich hat ja auch Streit irgendwie auf dem Pausenplatz, aber wenn es dann so im Internet ist, ist es irgendwie dann
noch schlimmer.
Wieso ist es dann schlimmer?
Ja, weil dann auch alle gerade mitmachen und vor allem, wenn man dieser Person nicht direkt ins Gesicht schaut, dann ist es wahrscheinlich viel einfacher, zu irgendjemanden zu beleidigen und irgendwelche Fluchwörter zu schreiben.
Also bei meinen Bildern steht zum Beispiel, du bist grusig, wieso sollst du dich selber liken, du Eigensüchtige, nachher schreibt eine, das nennt man Schönheit, nachher nicht und so Sachen.
Also bei mir hat das noch niemand geschrieben.
Ja. Bei mir auch nicht, aber ich habe es schon viel erlebt.
Facebook ist erst ab 14. Die Altersbegrenzung auszuhebeln ist allerdings sehr einfach.
Also es ist erst ab 13. Also ich würde schon drauf gehen, aber nachher, wenn ich irgend so gescheite Fotos drauf tue, ist es auch nicht so gut.
Und eben, es ist nicht gut, weil einmal haben wir in der Schule gehabt, dass es nicht gut ist, wenn man unter 13 Facebook hat. Wegen dem Land, dass man nicht haben.
Ja, es ist eine Altersbegrenzung, aber man kann eine Altersbegrenzung. Andere.
Wenn man zum Beispiel sagt, wir sind 14, und so viel ist. Aber das ist einfach nicht gut. Weil wenn du früher, also später dann einen Job hast, dann schauen sie zum Beispiel. Und dann sehen sie, dass du nicht 20 bist, sondern 23 oder so. Und dann sehen sie, dass dein Lebenslauf gefälscht ist. Und dann nehmen sie dich nicht ab.
Die wenigen Kinder, die Facebook nutzen, wissen ziemlich genau, was sie darauf veröffentlichen und womit sie sich besser zurückhalten.
Ich nehme eigentlich alle Freundschaften an, aber ich tue also nicht bei meinem Account anschreiben. Zum Beispiel, jetzt bin ich allein zu Hause, so. Oder ja, solche Sachen. Ich tue nicht angeben, wo ich wohne und so, Telefonnummer auch nicht. Ja. Einfach nur so.
Ich nehme auch alle, aber ich schreibe halt einfach nicht hin, was ich mache oder so. Oder wo ich wohne.
Ich schreibe mega viel alone zu Hause nachher.
Oder dann schreibe ich Urdorf oder so. Nachher weiss ich ja, wo es wohne zu.
Und was haben Sie denn das Gefühl, könnte passieren, wenn wir das jetzt wieder machen?
Also, dass irgendeiner sieht, nachher vielleicht mal vorbeischauen kommt.
Mit 12 Jahren sind die befragten Kinder noch ziemlich jung und rebellieren selten gegen elterliche Gebote. Die Geschichten der Eltern erreichen die Kinder sehr direkt. Auch gibt es im Schulhaus Urdorf in der 5. Klasse eine Infoveranstaltung zum Thema Gefahren im Internet.
Wir hatten mal einen Vortrag von so einem Internetmensch von da.
Und wir sind dann aber auch über den Mittag in der Schule geblieben und so. Und dann hat er uns am Morgen etwas gezeigt und am Nachmittag und hat uns erzählt, dass ein Mädchen von irgendeiner Schule auf dem Eckfest gemacht worden ist und hat sich das Leben nehmen wegen dem. Aber zum Glück hat sie es dann nicht gemacht. Das Gleiche auch ist auf Instagram, was auch sehr beliebt ist. Ich nehme nur die an, die ich kenne.
Wegen das bin ich auch bei Instagram so privat.
Und was machen denn die Fotos aufladen?
Ja,
aber nur normale.
Nur normale.
Nein, ich mache nur mein Gesicht.
Also über das hat er nichts gesagt, aber jetzt zum Beispiel, er hat uns ja Fotos gezeigt von Facebook, ja, wo es ein paar aufgeladen haben, wo es zum Beispiel, also irgend...
Ja, sie hat sich von oben fotografiert und
nachher... Und man hat im Ausschnitt hinein gesehen, ja, zum Beispiel. Eben, und so Zeug macht man eigentlich
nicht. Das ist schlimm. Das sollte man nicht machen, nein.
Kinder und Jugendliche nehmen sehr viel von dem auf, was in ihrem Umfeld passiert. Sie kommunizieren untereinander, reden mit Eltern und Lehrpersonen. Datenschutz und Cybermobbing sind sensible Themen, weshalb es auch in praktisch allen Schweizer Schulen Infotage für Schülerinnen und Schüler gibt. Das Vermitteln von Medienkompetenz ist mittlerweile Teil der Schweizer Lehrpläne. Es ist aber wichtig, dass die Erwachsenen, Lehrer und Eltern die Kinder nicht unterschätzen. Sie sind in einer digital durchdrungenen Welt aufgewachsen, weshalb man ihnen eine gewisse Unbekümmertheit im Umgang mit den neuen Medien zugestehen sollte.
Wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich Chat gerne. Sonst habe ich abmachen lieber.
Ich finde abmachen eigentlich schon besser, vor allem ist so viel persönlicher. Und beim Chat weiss man nie, wer eigentlich wirklich dort dahinter ist.
Smartphone, Twitter, Chatrooms und Internet im schulischen Umfeld, das war eine Reflexe-Sendung von Danja Sulzer. Und das war unser Themenmorgen zu Jugendlichen und neuen Medien. Unsere Sendungen können Sie nochmals hören, um 6:30 in Kontext, ein Gespräch mit der Pädagogin Anja Nowatzki zu Jugendlichen und neuen Medien aus Elternsicht und um 22 Uhr die Thematik aus der Schulperspektive in Reflexe. Sie finden unsere Sendungen auch zum Nachhören im Internet unter srf.ch und wenn Sie weiterführende Informationen zum Thema wünschen, dort gibt es eine Linksammlung. Mein Name ist Noemi Gradwohl.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.